letztes Mal beim Ketzer-Podcast.
Ja, Christian hat ja beim letzten Mal von Herrn Voss berichtet und seinem Sprüche-Taxi. Christian, ist Herr Voss jetzt in den Urlaub gefahren und hat er sein Auto mitnehmen dürfen?
Also das Auto durfte er behalten, überraschenderweise. Urlaub durfte er ja auch noch machen, aber ich glaube, seine Urlaubskasse wird ein bisschen kleiner ausfallen diesmal, weil er wurde schuldig gesprochen nach dem Paragraph 166.
Also vielleicht sollten wir es nochmal eben sagen, für jemanden, der jetzt die andere Folge nicht parat hat oder es irgendwann in ferner Zukunft aufruft. Herr Voss hat auf seinem Auto jeden Monat einen kirchenkritischen Spruch auf der Heckscheibe angebracht. Und das Prinzip dieser Sprüche war, er nimmt Zitate aus der Bibel, die keiner kennt und die irgendwie anstößig sind, und macht sich die auf die Heckscheibe und sagt den Leuten dann, wo sie googeln müssen, um zu sehen, dass es tatsächlich diesen Spruch gibt. Aber er hat die dann oft so ein bisschen abgewandelt und modernisiert. Und der Spruch, auf nach Rom, die Papstsau Franz umbringen, was ein modifiziertes Luther-Zitat war, das stieß wohl auf wenig Gegenliebe da in Lüdinghausen. Und da kam er dann vor Gericht und als die Polizei kam, war schon der nächste Spruch da, irgendwie Jesus 2000 Jahre rumhängen, ist auch kein Vorbild für die Jugend oder so, nach Küppersbusch. Da fühlte sich eigentlich ziemlich sicher, dass man ihm da nichts könnte. Aber Frau, wie hieß sie?
Schwefer, Ira Schwefer.
Ira Schwefer, die Richterin, hat ihn verurteilt. Also das nur zum Hintergrund. Und damit zurück zu unserem Gerichtsreporter Christian.
Erstens war ich nicht im Gericht und zweitens bin ich kein Reporter. Aber danke für das Wort. Ich habe das nämlich auch nur aus einem Presseartikel vom HPD mit Erschrecken festgestellt, dass er tatsächlich schuldig gesprochen worden ist, nach einer halbstündigen Verhandlung nur. Während der Verhandlung steht im Artikel, war die Richterin auch schon ungehalten darüber, was sie da zu hören bekommt, wodurch der Eindruck entstanden sein könnte, dass sie vielleicht befangen ist. Wir müssen uns hier sehr, sehr vorsichtig ausdrücken, weil wir wissen ja, wir bewegen uns ja, wie uns ja unser Sudelbriefschreiber schon mehrfach hingewiesen hat, schon quasi eben auch hier in der Verfolgungsschwelle von Paragraph 166. Nun, Herr Voss musste eine Haftstrafe zahlen von 500 Euro und bei Wiederholung Tagessätze in Höhe von insgesamt 3000 Euro. Das heißt, das Ganze wurde schon so ausgelegt, dass wenn er weiter mit seinen Sprüchen auf sein Auto kommt und die falschen Bibelstellen raussucht oder die Modifikationshöhe zu hoch ist von der Originalbibel, was ist ja jetzt was rauszufinden ist, dann wird er zur Kasse gebeten. Ja, der Rechtsanwalt und Herr Voss, sein Rechtsanwalt und er, sie gehen in die Revision und fechten das Urteil an, in der Hoffnung, dass wir in Deutschland vielleicht doch noch ein bisschen Religionskritik machen dürfen. Die Begründung war interessant, ich zitiere jetzt aus dem Presseartikel, die Richterin hat gesagt, der Aufklärung sind Grenzen gesetzt und Christen haben das Recht darauf zu vertrauen, dass ihr Glaube respektiert wird. Das war Teil der mündlichen Urteilsbegründung. Das ist die gesamte Urteilsbegründung, haben wir jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das nur in Papierform existiert oder ob das noch elektronisch kommt. Also wir werden die Hörer da noch quasi auf den Laufenden halten, damit sie dann in Zukunft wissen, wie sie sich in der Öffentlichkeit äußern sollten. Ich möchte noch eine andere Sache. Es wurde auf Facebook, habe ich einen Kommentar gelesen, dass ein gesagt hat, vielleicht wäre ziviler Ungehorsam die Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass sowas in Zukunft nicht nochmal passiert. Und jemand hat vorgeschlagen, dass einfach ganz viele Leute sich die Sprüche von Herrn Voss hinten aufs Auto raufkleben. Nach dem Motto, wenn da ganz viele mit solchen gotteslästerlichen Parolen rumfahren, dann ist der Religionsfriede nicht so in Gefahr, dass in Lüdinghausen der nächste 30-jährige Weltkrieg ausbricht. Und damit könnte sich vielleicht auch dann der Prozesserfolg einstellen in der zweiten Instanz.
Ja, vor allem jeder andere könnte ja auch sagen, ich habe doch nur Herrn Voss zitiert.
Andererseits könnte sich auch bewahrheiten, dass er tatsächlich den öffentlichen Frieden gefährdet dadurch, weil er ja dann ganz viele dann sozusagen jetzt in die Militanz treibt und die dann halt mit ihren Sprüchen auf den Autos dann die Augen der Christen verletzen. Die sehen, dass ihr Glaube nicht respektiert wird.
Aber er könnte ja ohne weiteres eben Originalzitate aus der Bibel bringen, die er nicht modifiziert, die immer noch anstößig wären und oder Luther-Zitate, die immer noch den Effekt hätten, den er möchte und wo man eben nicht mehr das so gut angreifen kann wie hier. Ich habe mir hier noch gemerkt, dass die Richterin ihm gesagt hat, ich glaube, also er hätte sich diese Sprüche auch zu eigen gemacht. Und das, glaube ich, ist sehr angreifbar. Denn wenn jemand, der mit, also nachweislich ja, mit solchen kirchenkritischen Sprüchen durch die Gegend fährt und der offensichtlich auf diese Gewalt, die in der Bibel und in Luthers Veröffentlichung und der Kirchengeschichte deutlich wird, wenn der einen Spruch bringt, auf nach Rom, Papst soll Franz umbringen, da kann man doch nicht ernsthaft sagen, dass er sich den zu eigen macht, sondern er ist doch offensichtlich, oder muss man ihm zumindest zugute halten. Ich erinnere mich noch an dieses Mörderurteil bei den Soldaten. Das hatte ich damals, war ja gerade beim Bund, mit Interesse verfolgt. Ich habe da mitgenommen, wenn einer hier sich so Aufkleber drauf macht oder so, du kannst ihn nicht dadurch deshalb verurteilen, weil du die für ihn ungünstigste Interpretation wählst, was ja auch Sinn macht. Sonst ließe sich ja wahrscheinlich jeder hinter Gitter bringen. Und also der Vorwurf, dass er sich hier den Spruch zu eigen macht, dass man seine Kinder umbringen soll, wenn die unartig sind, oder dass man den Papst umbringen soll, das halte ich für völlig absurd. Das ist also gerade diese bizarre oder Absurdität dieser Sprüche will er ja gerade hindeuten.
Ja, eigentlich im Umkehrschluss sind ja diejenigen, die Luther-Dekade initiiert haben, jene, die sich das zu eigen gemacht haben. Und damit müsste man eigentlich die belangen. Das heißt, man müsste den Vorsitzenden der EKD jetzt vor die Richterbank zerren, weil er sich offensichtlich die Luther-Zitate zu eigen macht, indem er diesen Antisemiten und Antikatholiken da eine nicht nur 10 Jahre lang verehren möchte, sondern noch einen Feiertag widmen möchte. Und da, so umgedreht, das sind diejenigen, die sich Luther zu eigen gemacht haben und hinter ihn stehen und ihn verehren und als Idol hochhalten. Und wenn man das jetzt die Richterin so richtig interpretieren würde, das will natürlich keiner machen, weil es zu viele sind und weil dann wirklich der 30-jährige Krieg ausbricht. Der war ja nicht zwischen Atheisten und Katholiken, sondern zwischen Protestanten und Katholiken.
Ja, da hatte ich übrigens neulich auch was Interessantes gelesen. Also nächstes Jahr, 2017, ist ja das große Reformjubiläum, 500 Jahre Reform, hurra, hurra. Das wurde ja eingeläutet durch diese Luther-Dekade. Also nicht etwa nur ein Jahr, sondern gleich 10 Jahre, ne, eine ganze Dekade. Gut. Viele werden von dieser Dekade nur sehr wenig mitbekommen haben. Aber der Gedanke war, als die sich das überlegt haben mit dieser Luther-Dekade, das muss ja jetzt noch länger her sein, das muss ja schon über 10 Jahre her sein, ne? Diese Idee mit der Luther-Dekade. Da waren die Zeiten wahrscheinlich so, dass die noch gar nicht gemerkt haben, dass der Schuss voll nach hinten losgehen kann. Ne? Weil da einfach noch nicht so war. Das müsste dann ja 2006 kam der Gotteswahn raus. So, diese Luther-Dekade muss ja dann irgendwie 2007 oder 2008 angefangen haben. Ne? Das heißt, als sie sich das überlegt haben, da blies der Kirche wahrscheinlich noch gar nicht so viel Wind ins Gesicht. Und jetzt haben sie da ihren großen ungehobelten Antisemiten und Bauernfeind, den sie angekündigterweise bejubeln müssen.
Ja.
Gleichzeitig sehen die Leute das aber viel kritischer. Das fand ich einen interessanten und auch etwas für uns, für mich reizvollen und angenehmen Punkt.
Ja, das ist, weil es nicht durchdacht war, weil die haben gedacht, einfach nur Luther-Dekade ist eine tolle Idee, das ist sowieso eine Managemententscheidung. Und dann hätten die nicht gedacht, dass es so eine kritische Diskussion und Rezession jetzt gibt mittlerweile. Früher wäre das ja einfach so wischiwaschi rüber weggegangen.
Da gibt es übrigens auch, fällt mir gerade ein Buch über Luther aus dem Tektum Verlag, meine sei von Hubertus Mynarek. Den Rest habe ich jetzt nicht im Kopf, aber liebe Hörerinnen und Hörer, weil ja jetzt demnächst das Lutherjahr ist, nochmal hier so ins Blaue geschossen, der Tipp, ich meine, es gäbe im Tektum Verlag die geschönte Reformation von Bernd Rebe. Ja, das klingt ja schon mal so, als könnte man das unseren Lesern empfehlen, Tektum Verlag, die bisherigen Veröffentlichungen dort haben wir ja schon mehrfach sehr zustimmend hier besprochen. Und wo wir jetzt gerade hier von Luther sprechen, die geschönte Reformation, warum Martin Luther uns kein Vorbild mehr sein kann, einen Beitrag zur Luther-Dekade. Ja, müssen wir ihn direkt mal fragen, Herrn Kubica, ob er uns da mal ein Rezensionsexemplar zuschicken kann. 108 Seiten, gut, das ist auch nicht so lang, braucht man keine ganze Dekade, um das zu lesen. Okay.
Ja, ich hätte noch was zu diesem Richterspruch, Christen haben das Recht darauf zu vertrauen, dass ihr Glaube respektiert wird. Das ist ein ungeheuerlicher Kategorienfehler, denn was ich oder wen ich respektiere, das ist in meinen Gedanken, da können die keinen Einfluss drauf haben. Was die meinen sollte, und normalerweise legen Juristen auf sowas Wert, deswegen bin ich sehr verblüfft, dass die das da nicht tut, ist, Christen haben das Recht, darauf zu vertrauen, dass ich das deren Recht, ihren Glauben zu praktizieren, respektiere. Den Glauben muss ich nicht respektieren. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Also das klingt für mich schon wesentlich richterlicher als das, was hier diese Frau Schäfer vor sich gibt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie da in Lüdinghausen die Urteile gefällt werden, ob da irgendwie so aus Schweineinnereien das Urteil rausgelesen wird oder so. Keine Ahnung.
Ja, ich meine, es war ein kurzer Prozess, da war nicht viel Zeit für Schweineschlachten.
Ja, da war vor allem wohl nicht viel Zeit für solche Überlegungen. Nach derzeitigem Recht ist es auch noch leider so, dass das Christentum, zumindest wenn die öffentliche Ordnung potenziell gestört ist, dass sie auch noch das Recht haben, nicht beleidigt zu werden. Aber selbst das, ich kann den Glauben von Christen absolut nicht respektieren und trotzdem weder blasphemien noch irgendwas anderes machen, noch sonst wie gegen Gesetze verstoßen. Christen haben eben nicht das Recht, dass ich deren Glaube respektiere. Und wer das von mir fordert, bezichtigt mich eines Gedankenverbrechens. Das finde ich ungeheuerlich. Juristen müssten sowas wissen. Diesen Unterschied müssten sie kennen. Ich könnte sogar den Glauben von Christen respektieren und trotzdem viele Bibelzitate für dümmlich oder schwachsinnig oder grausam halten und dann diese entsprechenden Bibelzitate kritisieren. Dann würde ich zum Beispiel nur Fundamentalisten kritisieren, die das halt wörtlich nehmen.
Darf ich mal noch was zur Ehrenrettung von Frau Schäfer sagen?
Nein, aber
bitte.
Gut. Oh. Nein? Ihr müsst das respektieren. Ich habe mir überlegt, wie kommt sowas zustande? Wieso macht man so ein Urteil? Und ich habe mir überlegt, die Frau Schäfer ist sich über ihre Tragweite ihres Urteils gar nicht bewusst gewesen. Die hat dann einen vollen Terminkalender gehabt für den Tag und hatte eine halbe Stunde Prozess für Paragraph 166. Da waren die Anträge von der Staatsanwaltschaft, da waren die Beweise mit dem Auto und da war also ein Angeklagter und sein Anwalt und offensichtlich kann man hier Paragraph 160 anzuwenden, fertig, und sie hat das in dem Sinne nicht gesehen, dass das jetzt einen großen Aufschrei gäbe oder so ein Medienecho, wie wir es jetzt in der Presse sehen. Das hat sie meiner Ansicht nach völlig unterschätzt, weil sonst hätte sie sich dafür mehr Zeit genommen.
Also das wurde ja auch international. Ich habe englische Nachrichten, ja, aus mehrere englische Nachrichten, ja, gesehen. Also wenn ich jetzt hier bei Google aus Lüdinghausen käme und wäre im Ausland, ja, ich sehe ja immer Meldungen aus Paderborn bei meiner personalisierten Google-Nachricht, ja, ich vermute, wenn ich da Lüdinghausen einstelle, kommt selten was, aber da wäre tatsächlich mal was gekommen.
Und ich sehe das auch nicht so, es ist, was jetzt diese Richterin gemacht hat, das muss man jetzt noch nicht mal so interpretieren, dass sie jetzt eine stark religiöse Persönlichkeit ist oder sonst was, sondern wir haben ein Unrechtsgesetz und im Prinzip geht es ja auch darum zu zeigen, dass wenn dieses Unrechtsgesetz im Worte nach angewendet wird, das Unrecht passiert. Und das hat sie gemacht. Sie war eigentlich nur ein Räderwerk. Der Grund, warum wir weniger davon haben, ist, weil andere Richter sozusagen dieses Gesetz wesentlich liberaler interpretieren und nicht im Wortlaut anwenden, wie es anzuwenden wäre. Und damit ist sie eigentlich nur auch ein Opfer von dem System irgendwo, weil man gibt ihr sozusagen jetzt, hier ist ein Gesetz, da ist eine Tat und diese Tat kann man unter das Gesetz interpretieren und halt derjenige schuldig gesprochen. Ende Peng aus. Die ganze Debatte, die hinten dran ist, hat sie vielleicht gar nicht interessiert. Jetzt weiß ich aber nicht, jetzt wurde ja in Lüdinghausen auch der andere Blasphemiefall auch besprochen. Ich weiß nicht, ob die da schon Direktoren vom Amtsgericht war, das habe ich noch nicht recherchiert. Dieser, ich glaube, ich relativ frisch erst dorthin gekommen. Da wurde ja das hängt wahrscheinlich mit dem Staatsanwalt zusammen, dass der vielleicht derselbe Staatsanwalt folgt, das weiß ich auch nicht, das habe ich jetzt auch nicht geguckt. Aber da wurde ja jemand schuldig gesprochen, weil er mit einem Stempel Koran auf Toilettenpapier drauf gedruckt hat und das dann in verschiedene Organisationen geschickt hat. Und der wurde dann wahrscheinlich, ich meine, das ist nach demselben Paragraph 160 schuldig gesprochen, mit einer relativ geringen Strafe, aber eben auch im selben Amtsgericht. Und vielleicht hat sie das so gesehen, aha, das ist jetzt hier so gelaufen und jetzt machen wir das wieder so. Und damals gab es ein relativ geringes Medienecho darauf. Also es gab schon ein Echo, aber es war verhalten. Und jetzt geht es halt gegen das Christentum und es ist ja in Deutschland, ist es ja üblich, sich über das Christentum zu lästern. Uns wird ja vorgehalten, uns Atheisten hier, dass es viel zu einfaches Ziel ist, weil auf Christen darf ja jeder rumhaken, ne?
Ja, der Heute-Show ist das auch vorgehalten worden, ja, habe ich gesehen.
Ja, ja. Ich meine, wir machen uns selbst über Jainisten lustig hier, möchten wir festhalten. Gut, die sind noch harmloser als Christen.
Die tun ja nichts.
Aber natürlich auch über den Islamischen Staat und die Muslime etc. Wir machen alles durch. In stellenweise sogar machen wir uns über Atheisten lustig, gegenseitig. Aber deswegen ist das so ein Ding. Und ich glaube, Frau Schäfer hat das Ganze unterschätzt. Und wir müssen ihr dankbar sein, dass sie diesen Urteilsspruch gemacht hat, weil es nämlich den Fokus auf dieses Unrechtsgesetz wirft.
Ja, dann möchte ich Sie aber an der Stelle auch nochmal diskreditieren.
Okay.
Also zur Diskreditionsrettung möchte ich noch was beitragen. Der Aufklärung sind Grenzen gesetzt, sagte Schwefer. Wenn dieses Zitat jetzt nicht unglaublich aus dem Zusammenhang gerissen ist, ist das auch einer der dämlichsten Dinge, die ich seit langem gehört habe.
Ja, aber es folgt doch streng aus dem Gesetz heraus.
Sie sagt erstens, dass das nicht nur Blasphemie ist, sondern auch Aufklärung und dass du nur bis zu einem bestimmten Grad aufklären darfst und ab dann musst du Strafe fürchten, weil das sonst zu viel Aufklärung ist.
Das ist die Rechtslage.
Da muss man doch schreien.
Also ich denke, was sie meint, ist, dass nachvollziehbar ist, dass er nicht tatsächlich zum Mord am Papst aufgerufen hat, sondern dass er aufklären wollte darüber, dass es beispielsweise dass Luther solche Sachen gesagt hat.
Ich lese noch mal den ganzen Absatz vor. In der mündlichen Urteilsbegründung erläuterte die Richterin den Grund für ihre Entscheidung. Der Aufklärung sind Grenzen gesetzt, sagte Schwefer. Diese Grenzen sieht sie dort überschritten, wo religiöse Menschen sich in ihrem Wohlfühlempfinden gestört fühlen. Zitat, Christen haben das Recht darauf zu vertrauen, dass ihr Glaube respektiert wird. Mit anderen Worten, wir reden ja bei Blasphemie über Beschimpfung und da gehen wir erstmal davon aus, dass die Blasphemie sozusagen eine Art Verleumdung ist, also mit anderen Worten eine Lüge. Nun gut, wir wissen es besser. Aber sie sagt hier explizit, nein, auch wenn es die Wahrheit ist, wenn du explizit die Wahrheit sagst, dann darfst du bis zu einem bestimmten Punkt nur aufklären und darüber hinaus nicht, denn sonst würde es ja bedeuten, dass religiöse Menschen sich in ihrem Wohlfühlempfinden gestört fühlen. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein wörtliches Zitat ist, denn Christen haben das Recht darauf zu vertrauen, dass ihr Glaube respektiert wird. Also mit anderen Worten, wenn du zu viel Wahrheit sagst, hörst du auf, in angemessener Weise den Glauben der Christen zu respektieren, worauf die ein Recht haben und machst dich damit strafbar. Das geht weit, weit über einen Blasphemieparagraf hinaus. Ich behaupte, die Frau hat nicht nur den Blasphemieparagraf angewendet, sie ist weit darüber hinausgesprungen.
Du meinst, sie hat ihn verschärft in der Interpretation?
Sie hat ihn verschärft, ja, natürlich. Denn selbst der Aufklärung sind Grenzen gesetzt. Du könntest ja jetzt den Blasphemieparagraf anwenden und sagen, ja, aber das stimmt ja. Nehmen wir mal an, du sagst Mohammed, also Achtung, das ist jetzt fiktiv, Mohammed ist ein Kinderschänder, weil er Sex mit der 9-jährigen Aisha hatte. Ist historisch umstritten, weiß der Geier was. Jetzt könnte man argumentieren, ja, aber das kannst du ja nicht nachweisen. Das ist erstens Leibel, also Verleumdung, und zweitens, du störst damit den öffentlichen Frieden. Ich bin der Meinung, dass man sowas sagen sollen dürfte, weil nach der Leserart mancher islamistischer Fundamentalisten tatsächlich sehr wohl dies so stattfand und die tatsächlich sogar extreme Kinderheiratsgesetze so gerechtfertigen. Aber das ist nicht der Punkt. Er kann nachweisen mit seinem Spruchtaxi, dass solche Sprüche da sind, aber das ist zu viel Aufklärung. Ne? Es gibt bestimmte Wahrheiten, die du dann nicht mehr sagen darfst. Also selbst wenn die Blasphemie vermeintlicherweise wahr ist und nicht die Öffentlichkeit zu Unruhe anstachelt, das hat sie massiv verschärft, das Gesetz.
Also ich stelle mir gerade vor, dass dein Beitrag hier demnächst dann vor Gericht als Beweismittel abgespielt wird, weil er das sehr gut, denke ich, auf den Punkt bringt. Auch das, was du jetzt noch dazu gesagt hast, mit diesem Wohlfühlverhalten, Wohlfühlbedürfnis.
Ich weiß nicht hundertprozentig, ob das jetzt vom HPD kommt, das Wohlfühlempfinden. Aber es läuft ja darauf hinaus. Der Christ fühlt sich nicht wohl, weil er spürt, dass der Glaube nicht respektiert wird.
Ja.
Das nennt sich kognitive Dissonanz.
Wir sind ja einer Meinung. Insofern, dass das Kernproblem eben von diesen Paragraphen ausgeht und er muss weg.
Ja, das
weil
auch.
Weil solange dieser Paragraph da ist, können Richter quasi ihn so oder so interpretieren. Der ist sowieso noch als Gummiparagraph geschrieben.
Eben, Gummiparagraph, das ist genau das richtige Wort.
Und man muss ja auch immer wieder darauf hinweisen, die Mordopfer von Charlie Hebdo, ne, die vor einem Jahr war es, glaube ich, ne? Da massakriert worden sind für ihre religiösen Karikaturen, die müssten nach diesem Paragraphen, nach dem deutschen Blasphemieparagraphen bestraft werden, weil sie offensichtlich die öffentliche Ordnung gestört haben durch ihre Karikaturen. Ne? Und das zeigt eigentlich, wie pervers dieser Paragraph ist, so wie er da steht, weil es nicht sein kann, dass hier ist praktisch eine Täter-Opfer-Umkehr, weil sich bestimmte Leute angepisst fühlen und dann die öffentliche Ordnung stören, werden jetzt diejenigen, die hier in dem Fall dann beispielsweise Aufklärung oder bei Charlie Hebdo Karikaturen verbreitet haben, würden da für, verurteilt nach diesem Paragraphen. Ich will aber noch was anderes sagen. Und zwar, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, und ich glaube, ihr wart auch der Meinung, und diese Meinung habe ich im Internet auch überall so bei Kommentaren wiedergefunden. Die meisten, hatte ich den Eindruck, haben gesagt, also der Grundgedanke, auf diese schlechten oder anstößigen Zitate hinzuweisen, der ist gut. Die Zitate jetzt nicht wortwörtlich zu bringen, sondern so abzuwandeln, das kam bei vielen nicht so gut an, wo ich auch sagen muss, also ich hätte es besser gefunden, wenn es einfach wörtliche Zitate gewesen wären.
Es wäre strategisch sinnvoller gewesen.
Aber obwohl ich jetzt für mich sagen würde, ich hätte das anders gemacht und auch verstehe, dass natürlich, wenn man hier quasi einen Mordaufruf auf der Heckscheibe hat, dass das, sagen wir, zumindest schon mal strafrechtlich zu bewerten wäre, muss ich sagen, nach dem, was ich hier gelesen habe, kann ich diese Verurteilung nicht nachvollziehen. Weil, wie gesagt, es ist völlig offensichtlich, dass er sich diesen Mordaufruf nicht zu eigen macht, sondern gerade hier zeigen will, wie anstößig das eigentlich ist, was Luther von sich gegeben hat. Und diese anderen Argumente, Christen haben das Recht darauf, quasi nicht gestört zu werden, indem sie gar nicht wissen, was da für eine Scheiße verzapft wurde. Oder der Aufklärung sind Grenzen gesetzt. Also wenn die Frau jetzt, vielleicht gibt es ja ein gutes Argument und wir kennen das nur nicht, ne? Aber mit den Argumenten, die ich dort gesehen habe, war eine Verurteilung nach meinem Empfinden sicher nicht gerechtfertigt, obwohl ich durchaus der Auffassung bin, dass das hier grenzwertig ist in dem Moment, wo du einen Mordaufruf hast quasi und wo man erst googeln muss, um zu erkennen, dass das von nur abgewandeltes Luther-Zitat ist. Ne? Aber die Rothaus-Begründung gibt es nicht her. Die
in dem Zusammenhang, Christoph Schlingensief hat 97 auf einer Kunstaktion ein Schild mit Aufschrift Tötet Helmut Kohl hochgehalten.
Ach ja.
Und wurde dafür festgenommen und dann vor Gericht freigesprochen wegen künstlicher Freiheit. Also das geht offensichtlich durch, ne? Sowas zu machen. Aber ne, wenn man Luther-Zitate abwandelt, dann geht das nicht. Das ist echt interessant.
Die künstlerische Freiheit ist sowieso ein ziemliches Totschlag, also Kriterium. Das ist auf jeden Fall beim Spruchtaxi erfüllt.
Also ich erinnere mich beim Papstbesuch in Berlin, 2011 war das, glaube ich, da gab es ja so eine Kunstaktion, es gibt auch so einen Künstler, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, der läuft hin und wieder so in Papstverkleidung durch die Stadt. Und es ist technisch gesehen keine Papstverkleidung. Der weiß nämlich ganz genau, wie die rechtliche Situation ist. Der weiß das üblicherweise besser als die Polizisten, die ihn dann verhaften. In Berlin war es so, dass der Künstler war in so einer Art Papstgewand. Wie gesagt, ich glaube, technisch gesehen war es jetzt keine Papstverkleidung, weil das dann wieder irgendwie geschützt ist. Ne? Du darfst ja in Deutschland auch nicht einfach so als Geistlicher rumlaufen.
Oder ja, so.
Das ist genauso geschützt wie Uniform. So, aber der wusste genau, wie was man darf und nicht. Er ging zusammen, er wollte auf das Reichskonkordat aufmerksam machen und ging zusammen mit einem Typ, der sich als Hitler verkleidet hatte. Also genau mit dem Bärtchen und so einer Perücke mit diesem Hitler-Frisur. Und die latschen also dann durch Berlin. War natürlich besonders geil. Ich war dabei. Dann haben die an einer Stelle am Rand.
Als was warst du, oder?
Nein, ich habe nur beobachtet.
Ach so.
Dann kamen die am Brandenburger Tor und da haben gerade welche diese Vatikanflaggen gehisst. Ne? Und dann hat er sich da zugestellt als Papst und so und hat ein schönes Foto gemacht mit der originalen Vatikanflagge und so weiter. Das war schon sehr gut. Am Bundestag oder Bundeskanzleramt haben sie ihn erstmal von der Polizei da Personalien festgestellt und kurz verhört in so einem Container. Der Punkt war, dass jemand gesehen hatte, dass der Hitler-Darsteller so einen kleinen Hitlergruß gemacht hatte oder die Hand mal so auf Hüfthöhe erhoben hatte. Aber selbst das ist durch die, also wurde mir da gesagt. Und wie gesagt, der Künstler, der macht sich vorher schlau, was er darf. Bei Herrn Voss bin ich nicht so ganz sicher, aber der Künstler macht sich, der macht ja auch ständig diese Aktion. Der Punkt ist, du darfst als Künstler sogar diese Nazi-Symbolik benutzen, solange klar ist, dass das als Kritik gemeint ist und nicht als Unterstützung. Und ich denke, bei dem Spruchtaxi ist alleine schon aufgrund des Umstandes, dass er ständig diese nicht ständig Mordaufrufe, sagen wir, tötet Kohl, am nächsten Tag ist es tötet Papst auf Franz, das wäre dann vielleicht was anderes. Aber dass er diese kirchenkritischen Originalzitate bringt, zeigt, dass es als Kritik an diesen religiösen Gewaltaufrufen gemeint ist, so dass auch das letztlich dann, also das Kriterium, du kannst solche Sachen machen, solange klar ist, dass sie als Kritik gemeint ist, auch hier dann entlastend wirken würde zu seinen Gunsten. Aber er ist ja in Berufung gegangen, ne? Ich weiß nicht, ob der Christian das gesagt hatte.
Hab ich gesagt.
Von daher findet vielleicht noch mal jemand anders drüber als Frau Schwefer.
Ach so, eine Sache noch, die da auch in dem Artikel angesprochen werden, die ich auch sehr bizarr finde. Die Tatsache, dass der halt das zitiert, bedeutet ja, dass solche Sprüche in Kanzeln und in heiligen Texten Anwendung finden, wo es natürlich keine Blasphemie oder Herabwürdigung von irgendwelchen Weltbildern ist. Oder doch, natürlich ist es das, aber da wird es natürlich dann nicht bestraft. Und die Ironie ist doch, dass wenn er das zitiert, dass er dafür bestraft wird, dass er zitiert, was andere Leute als heilig empfinden und glauben.
Also mir fiel gerade noch ein, es gibt ja an deutschen Kirchen immer noch diese Judensäue, wo so ein Schwein dargestellt ist, natürlich genau mit dem Ziel, die Juden zu, das ist quasi die mittelalterliche Mohammed-Karikatur, ne? Nur halt damals auf die Juden natürlich bezogen, wo die Juden quasi an den Zitzen von dem Schwein nuckeln. Das ist also nicht nur, das war eine verbreitete Darstellung damals, mittlerweile gibt es natürlich nicht mehr so viele, aber es gibt die immer noch. Und in dem Moment, wo es in Deutschland solche Darstellungen gibt, an öffentlichen Gebäuden oder in Kirchen, da kann man eigentlich jemanden, der sich so einen Aufkleber aufs Auto macht, um sowas zu kritisieren, nicht wirklich belangen, denke ich. Also alleine aufgrund der so Abwägung, wenn man das eine so behandelt, dann muss man das andere auch so behandeln.
Na, jedenfalls bringt das viele Atheisten aus ihrer Wohlfühlzone heraus und sehen, dass wir in Deutschland noch einen langen Weg vor uns haben.
Ja, und an der Stelle ist das Slippy Slope-Argument völlig zulässig. Wenn man jetzt noch, es kann ja auch einen gesellschaftlichen Rückschritt geben und was weiß ich, eine Koalition aus AfD und rechte Teile der CSU dreht das Ganze gesellschaftlich zurück und dann könnte so ein Blasphemieparagraph absolut geeignet sein, um wirklich Leute zu drangsalieren. Man könnte ja jetzt den wirklich verschärft immer anwenden und dann könntest du Kritiker von Religionen komplett mundtot machen. Das ist im derzeitigen gesellschaftlichen Klima, wenn man halt ein bisschen juristisch aufpasst, nicht gegeben. Aber das kann auch wieder kommen.
Das kann dann sein, dass in Zukunft Matthias den Podcast alleine macht. Was das bedeutet, dass anstatt 95% der Redezeit hat, dann 100%.
Also wenn ich mir nur selber ins Wort fallen kann, dann macht das ja gar keinen Spaß. Muss ich mal so zwei Aufnahmen machen. Oder mit Echo.
Ja.
Bei den Judensäulen fiel mir gerade noch ein. Jetzt gab es doch von der CDU in Kiel den Vorschlag, so eine Art Schweinefleischpflicht in öffentlichen Kantinen einzuführen. Christian, du erwähntest es ja, dass du öfter in der Mensa isst. Was hältst du von solchen Vorschlagen?
Das ist doch eine Ente.
Echt?
Niemand hat das vorgeschlagen. Das ist irgendwie, ich glaube, da gibt es irgendwo, also ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber da war irgend so ein Schweinefleisch-Lobbyistenverband, der mal irgendwie sowas gesagt hat wie, ja, wir müssen mal wieder mehr hier heimische Esskultur fördern oder sowas in der Art. Und das ist dann irgendwie so verzerrt worden. Ich meine, der war das Sascha Lobo? Irgendjemand Bekanntes hat da das halt so gezeigt anhand dieses Beispiels, wie so soziale Medien da sich halt ihre Enten kochen.
Aber nur weil es schwachsinnig ist, heißt es ja nicht, gut, man muss vorsichtig sein, aber nur weil es schwachsinnig ist, heißt es ja nicht, dass es nicht kam. Und ich sehe hier gerade, der Spiegel hat darüber berichtet, CDU, er sagt also die CDU.
Ja, weil die sind reingefallen.
Das kann ja sein. So, jetzt hätte ich gedacht, dass dann vielleicht mal irgendwann hier eine Widerlegung, aber es haben sich ja auch andere Politiker dazu geäußert. Christian, weißt du, also mir wäre es neu, dass es eine Ente war. Und der Punkt ist ja, in Dänemark war ja kurz vorher genau sowas gefordert worden. Deswegen erschien es mir auch völlig, völlig plausibel.
Ich kann jetzt nichts dazu sagen. Ich habe das
jetzt
nicht.
Wir können ja jetzt nicht ausgerechnet unseren Lesern fälschlich sagen, es war eine Ente, wenn es keine Ente war. Ne? Jetzt gucke ich mal, Sascha Lobo hier. Ist eigentlich die Lobotomie nach ihm benannt worden?
Natürlich. Das ist keine Ente.
Sascha Lobo, Schweinefleisch, gefährliche Verkürzung. Aha. Schweinefleisch schlicht gefährliche Verkürzung, sagt der Spiegel. Und das können wir das als Thema fürs nächste Mal machen. Will die CDU, dass alle Schweine essen? Das ist Kolumne von Sascha Lobo. Will die CDU, dass alle Schweine essen? Aufregung über die angebliche Schweinefleischpflicht zeigt, dass nicht nur Rechtspopulisten eine bestimmte Form von...
Finde ich sehr gut, dass wir jetzt nicht vorbereitete Segmente machen.
Gut, dann...
wo keiner weiß,
also,
was los ist.
An dieser Stelle können wir den Hörerinnen und Hörern nur sagen, guck nach, was da ist, weil das, was jetzt hier steht, ist ja nur, dass eine gefährliche Verkürzung ist. Und das sowas natürlich, sagen wir, wenn jetzt ein Mensch von der CDU sowas sagt, dass er meinetwegen der CDU angedichtet wird, wäre ja jetzt nicht ungewöhnlich. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich es weitergehe, prüft, Es ist für mich selbst, wo ich hier Sascha Lobo vor mir sehe, nicht, ich kann ja nicht gleichzeitig jetzt hier ketzern und lesen, genau. Leider. Ist für mich nicht nachvollziehbar, ob das jetzt also hier, in Lobos Artikel. Ich bin so ein bisschen multitaskingfähig. Ursprung war der sehr kurze CDU-Antrag 183947, in dem zu lesen ist, die Landesregierung wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass Schweinefleisch auch weiterhin im Nahrungsmittelangebot sowohl öffentlicher Kantinen als auch in Kitas und Schulen erhalten bleibt. Ich denke, das trifft den Kern. Jetzt muss man es nicht als Schweinefleisch
bezeichnen. Aber das kannst du auch immer so als wir müssen unsere Kultur, also so wir
es
müssen
ist, unser es ist Gast. Ein, es ist ein dummer Vorschlag. Es ist ein dummer Vorschlag. Warum soll sich die Politik für Schweinefleisch einsetzen?
Weil die Großindustriebauern im Wahlkreis haben oder sowas. Das muss nichts gegen Moslems sein, das muss nichts gegen Nicht-Abendland sein.
Na gut, dann belassen wir es dabei. Jedenfalls sind unsere Hörer jetzt super informiert. Vielen Dank für den Beitrag, Nico. Und ich bin auch besser informiert. Kann ja nicht immer nur investieren hier ins Ketzern, man muss ja auch mal zurück profitieren. Also vielen Dank für den Hinweis. Sind wir dann damit durch mit den ganzen Schweinereien und Sprüche-Taxi?
Ach so, ich habe noch ein Thema, wollte ich noch sagen. Wie gesagt, der Aufruf zum Nachmachen ist, man muss natürlich sagen, Herr Voss hat mit sehr viel Liebe die Buchstaben einzeln hinten aufs Auto geklebt. Ob das jetzt jeder hinkriegt, weiß ich nicht. Ich warte noch auf irgendjemanden, der mir vielleicht so eine Möglichkeit, dass so eine Webadresse oder irgendein Service zeigt, wo wir diese Sprüche vielleicht schneller für eine größere Menge dann zur Verfügung stellen können, dass wir das hinkriegen. Also wenn da irgendein Zuhörer vielleicht aktiv werden möchte, dann ermutigen wir ihn und geben diese Information gerne weiter, wo man diese Sprüche eben auf Abziehfolie dann auf sein Auto in massiger Weise dann verbreiten kann.
Also mein Vorschlag fällt mir gerade ein, man müsste doch hinten so eine Laufschrift reinmachen können. Der Vorteil ist, wenn das so eine LED-Schrift ist und du lässt da so ein Laufband mit, sagen wir, 50 verschiedenen fiesen Sprüchen rüberlaufen, dann können die das nie fotografieren und können das nicht beweisen.
Die Belichtungszeit wird kurz genug sein, wenn du es sehen kannst. Aber
nein, aber du könntest ja deine Kamera gar nicht zücken, weil schon der nächste Spruch käme.
Dann, ich möchte wetten, da gibt es Gründe, warum man das im Verkehr nicht darf, weil du dann irgendwelche Lichter außerhalb von, also du darfst ja keine Mehrklanghupen haben, du darfst bestimmt auch nicht da so eine Laufschrift haben.
Na gut.
Das würde ganz profane verkehrsrechtliche Sachen bestimmt.
Jedenfalls wird's Matthias nichts bringen, wenn er die Sprüche in sein Auto dann in Singapur ranklebt.
Mhm. Ja, der bringt genauso wenig wie der deutsche Aufkleber an dem Kirchenshop, der darauf hinwies, dass der Kirchenshop so mit so Heiligenfiguren und so weiter, dass der Video überwacht wurde. Offenbar haben sie die Anlage in Deutschland gekauft und da war ein deutscher Aufkleber drauf. Dabei, ne? Da haben sie tatsächlich die deutschen Aufkleber an den Shop gemacht und gut, da darf es einen, kann es einen dann natürlich nicht wundern, wenn dann in dem Shop tatsächlich steht, neulich ist bei uns hier eine Statue oder ständig wird bei uns die Statue geklaut. Also der eine Shop in Singapur, wo offenbar war, dass ständig geklaut wurde, das war ausgerechnet der Shop einer katholischen Kirche mit den heiligen Figuren und Bibeln und so weiter. Naja, gut, wir haben noch mehr im Ketzerrückruf, Rückblick.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.
Hallo, hier ist Matthias mit einem kleinen Nachtrag zum Thema Schweinefleisch schlicht. Ich habe jetzt hier den Antrag der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag und der komplette Text lautet: Die Landesregierung wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass Schweinefleisch auch weiterhin im Nahrungsmittelangebot sowohl öffentlicher Kantinen als auch in Kitas und Schulen erhalten bleibt. Oberstes Ziel muss eine gesunde und ausgewogene Ernährung sein. Der Minderheitenschutz, auch aus religiösen Gründen, darf nicht dazu führen, dass eine Mehrheit aus falsch verstandener Rücksichtnahme in ihrer freien Entscheidung überstimmt wird. Toleranz bedeutet in einer pluralistischen Gesellschaft auch die Anerkennung und Duldung anderer Esskulturen und Lebensweisen. Also die CDU in Schleswig-Holstein meint, religiöse Minderheiten müssen die deutsche Esskultur dulden. Kann jetzt jeder von euch selber überlegen, ob er das religiös findet oder nicht. Mir war nur wichtig, es hat also nichts zu tun mit der Schweinemast- oder Schweinefleischindustrie. Wie gesagt, das noch als Nachtrag. Tschüss.